Also wenn mir vor 3 Jahren jemand gefragt hätte, Luise, stört es dich, dass du eigentlich wenige weibliche Vorbilder in deinem Fachbereich hast, dann hätte ich hundertprozentig gesagt, na, warum? Ich kann ja einen Mann genauso als Vorbild haben. Und ich merke eigentlich durch das, dass ich jetzt ein paar weibliche Vorbilder habe, die alle irgendwo so ein bisschen älter sind oder in ihren 30ern, wie schön es ist und wie viel mehr ich mich da identifizieren kann mit dieser Person, merke ich erst, was mir gefällt hat vorher.
Das ist die Stimme von Luise Brillinger. Luise hat einen Bachelor und Master of Science in technischer Physik. Sie ist Verbund-Frauenstipendiatin und ist gerade dabei, ihren Master in Computational Science und Engineering abzuschließen. Wenn euch die Folge mit Luise gefällt, dann teilt sie sehr gerne mit jemandem, den sie gefallen könnte. Und jetzt viel Spaß mit Tech She Likes Folge 34.
Du hast das Verbund-Frauenstipendium erhalten. Was hat das mit dir gemacht?
Also das war wirklich eine sehr spannende Zeit eigentlich, also schon die Bewerbung. Ich habe im Nachhinein erfahren, dass wir fast 60 Bewerberinnen waren und dann war das nur ein bisschen fast unglaublicher, dass ich es dann am Ende bekommen habe. Aber ja, also ich bin schon sehr gewachsen, würde ich sagen, an dem Prozess und vor allem hat es mich für die zukünftigen Bewerbungsgespräche dann, die ich in Folge gehabt habe, nach dem Bachelorabschluss, also das war schon ein Master, habe trotzdem überlegt, eben ob ich mich für Teilzeit dann wo bewerben soll. Und für das hat es mir auch wirklich sehr, sehr viel geholfen. Und man hat da kontinuierliches Feedback bekommen in diesen 3 Bewerbungsrunden vom Career Center, von der TU. Und generell, also dieser ganze Prozess war super begleitet. Ja. Und es ist schon eine Ehre, das dann am Ende zu bekommen. Ich hätte es nicht erwartet. Und umso mehr habe ich mich dann gefreut, wie es so war. Also diese letzte Bewerbungsrunde, da waren wir nur zu 5. oder 6., bin mir gerade nicht mehr sicher. Und 3 von diesen, also Finalistinnen, sind dann eben ausgewählt worden. Und das war das persönliche Gespräch. Also es ist normalerweise auch in Persona. Und dieses Jahr war es eben durch Corona alles online und virtuell. Und da ist man dann vor diesem Komitee gesessen und die Verantwortliche vom TU Career Center war natürlich auch mit dabei. Ja, und dann wurden dann Fragen gestellt, also wie beim normalen Bewerbungsprozess. Und man hat dann wirklich gewusst, wie man sich jetzt vorbereiten soll, weil man bewirbt sich nicht für einen Job, sondern man spricht nur über die eigenen Erfahrungen und dann die eigenen Vorstellungen, wie es so weitergehen soll für uns selber und ja, muss irgendwie so eine Selbstpräsentation machen. Und das war schon eine ganz eigenartige Situation, also in so einer war ich vorher noch nie. Aber ja, also war definitiv eine Herausforderung und ich bin sehr an dem gewachsen, würde ich behaupten.
Du hast jetzt gesagt, dass es da circa 60 Frauen gegeben hat, die sich dann noch beworben haben. Jetzt ist ja die TU überhaupt nicht bekannt dafür, dass der Frauenanteil so hoch ist. Wie kam es dazu, dass sie da dann trotzdem 60 Frauen dafür beworben haben? Für mich ist nämlich das Verbund-Frauenstipendium ein Stipendium, wo man wirklich ja sehr, sehr gute Studierende auch sein muss. Also ist es der Fall?
Es geht über die gesamte TU, also es sind nicht alle Studiengänge mit inbegriffen, aber schon die meisten. Und also zum Beispiel Chemie, glaube ich, war da dabei und da ist der Frauenanteil sogar mittlerweile bei 40%. Also das dürfte hier schon ausgegangen sein, dass eben da um die 60 Bewerberinnen waren. Sonst fast jedes Jahr, also es steigt nicht wirklich die Bewerberanzahl, habe ich gehört, aber es ist schon so, dass ja um die 60 Bewerberinnen da meistens. Es gibt schon diese Beurteilungsmatrix, nach der vorgegangen wird, nämlich natürlich Notendurchschnitt, aber ich denke auch außeruniversitäre freiwilligen Einsatz sozusagen, also ob man da irgendwelchen Aktivitäten nachgeht. Aber die Lernkurve, also vor allem, wie sie die Noten mit der Zeit entwickeln, ist anscheinend auch wichtig. Und ich glaube, das hat mir so vielleicht den meisten Vorteil geben, weil ich am Anfang vom Studium mir doch nicht so leicht getan habe. Also vor allem das erste Jahr an der TU im Bachelor war ziemlich Umstieg vom Gymnasium. Und also meine Noten waren da überhaupt nicht in einem Bereich, wo man sagen würde, das ist jetzt ausgezeichnet. Aber ich habe dann mit der Zeit im Studium gemerkt, okay, ich muss einfach sehr, sehr, sehr viel mehr lernen wie davor und habe das dann gemacht. Also ich bin so ziemlich zum Streber mutiert im Studium, also auch dann im Master. Und das war auch ein Punkt, der bewertet worden ist.
Was hat dieser Bewertungsprozess jetzt mit dir gemacht? Also wie war das für dich jetzt auch mit anderen so im Wettbewerb zu stehen?
Ja, das Angenehme war, dass wir nicht im direkten Wettbewerb gestanden sind. Also ich habe gehört, dass vor einem Jahr zum Beispiel, wo die finale Runde eben nur in Persona war, da schon so Teams gebildet werden und die dann quasi gegeneinander antreten und irgendwo ein Projekt präsentieren oder ein kurzes Chart irgendwo ausarbeiten und das dann vorstellen. Das war bei uns nicht, also wir sind nicht in direkter Kompetition sozusagen gestanden, was ich sehr angenehm gefunden habe, weil ja, man hat sich nur für sich selber irgendwo präsentieren müssen und seine Leistungen zeigen müssen und seine Interessen zeigen müssen. Und es wurde dann eigentlich direkt vom Komitee bewertet und entschieden. Aber prinzipiell, ja, finde ich sowas nett. Also begebe ich mich nicht super freiwillig in so einer Situation, muss ich sagen, wenn es nicht sein muss.
Unabhängig jetzt vom Frauenstudium und von dem Prozess, wie ist es dir davor an der TU gegangen? Du hast gesagt, der Einstieg war für dich sehr schwierig, was jetzt speziell das Lernen betroffen hat. Wie ist es dir da gegangen mit den anderen Kolleginnen und Kollegen? Also hat es da Wettbewerbssituationen schon gegeben?
Boah, angenehmer war es überhaupt nicht. Also ich habe bisher die gute Erfahrung gemacht, dass wir eigentlich von Anbeginn vom Studium immer in einer sehr guten guten Zusammenarbeit in der Lerngruppe waren und so etwas wie Kompetition hat es eigentlich nie gegeben. Also wir haben uns, wenn dann im Gegenteil, eigentlich gegenseitig unterstützt und deswegen glaube ich, war das auch so die erste Situation, wo ich das eigentlich als eher unangenehm empfunden habe. Aber ich habe eben die Mitstreiterinnen eigentlich nicht kennengelernt in dem ganzen Prozess. Und von dem her war das jetzt für mich nicht so ein direktes gegenseitiges Ausstechen oder so. Und also im Studium hätte es das überhaupt nicht gegeben. Also das ist ja per se, glaube ich, gar nicht so gedacht. Also uns haben die Professoren sogar in die ersten Mathe-Vorlesungen ans Herz gelegt, Leute, sucht euch Lerngruppen, weil alleine schafft sie dieses Studium nicht. Also ist natürlich hart gesprochen und es gibt sicher Studenten, Studierende, die das trotzdem alleine schaffen. Aber also ich für mich kann sagen, ich war sehr froh, diese Lerngruppe jetzt eigentlich bis am Ende zu haben und da gemeinsam zu lernen und zu arbeiten.
Du hast ja jetzt technische Physik studiert. Wie war da die Zusammensetzung dieser Lerngruppe? Also von wie vielen Männern und Frauen warst du da umgeben in der Gruppe?
Ja, also es waren definitiv immer sehr, also es waren immer mehr Männer wie Frauen. Also wir waren 3 Mädels und sicher am Anfang so 15 Burschen und mittlerweile sind es nur so um die 7 Burschen und die 2 Studienkolleginnen, die haben es jetzt auf einen anderen Master entschieden und von dem her bin ich jetzt die einzige Frau jetzt nur so in unserer Lerngruppe.
Haben sich die anderen 2 Studienkolleginnen für ein weniger technisches Masterstudium entschieden?
Es gibt da den Technische Physik Master, der direkt auf den Technische Physik Bachelor aufbaut. Und der Energie- und Messtechnik-Master ist eben eine zweite Option. Und dann haben sie gewählt.
Warum hast du dich auch für den Technischen Physik Master entschieden?
Ja, also ich habe witzigerweise sogar den Energie-Messtechnik-Master begonnen und habe dann nach einem halben Jahr gemerkt, okay, na, das ist doch nicht meins. Und ich habe dann das Glück gehabt, dass ich mir die Lehrveranstaltungen aber auch im Online anrechnen lassen habe können und habe dann so einen direkten Übergang nur gemacht. Ja, irgendwo hat man dann doch die Theorie mehr zugesagt. Also der Technische Physikmaster ist so der theoretischere Master und der Energie- und Messtechnik-Master ist doch eher angewandt. Man merkt schon, dass er ein bisschen abzweigt vom Technischen Physik-Bachelor, von den Pflichtfächern dort wie Elektrodynamik, Quantenphysik.
Arbeitest du jetzt auch nebenbei?
Also bin da für 20 Stunden angestellt gewesen, als ja so meine erste richtige Berufserfahrung eigentlich gemacht. Also ich habe vorher schon ein paar Praktika gemacht im Studium, meistens in den Sommerferien, aber das war jetzt wirklich mal so der erste Jobeinstieg eigentlich. Und ich bin jetzt aber in Education Leave gegangen, habe nämlich eigentlich vorgehabt, dass ich nach Japan gehe. Das ja, hat sich aber durch Corona alles ein bisschen durcheinander geworfen und jetzt mache ich aber trotzdem den Leave und auch eben diesen zweiten Computational Science Master fertig.
Data Scientist Analyst. Was machst du da genau und was hat das mit technischer Physik auf sich?
Also ich habe das auch super spannend gefunden, dass man mit einem technischen Physikstudium sich dort bewerben kann und dann nämlich die zusätzliche Erfahrung, dass sehr, sehr viele Arbeitskollegen von mir auch technische Physik an der TU gemacht haben, beziehungsweise Mathematik oder eben Informatik. Und es ist tatsächlich so, dass viele meiner Arbeitskollegen dieselbe Alma Mater sozusagen haben und ich jetzt öfter das Gefühl habe, also in der Arbeit, also ich arbeite irgendwie nur immer mit Studienkollegen zusammen, mit dem Unterschied, dass wir jetzt eben echte Projekte für echte Kunden machen. Das erste Projekt, auf das ich gekommen bin, war tatsächlich eigentlich eine physikalische Simulation und ich habe so etwas Ähnliches auch schon im Physikstudium in einer Lehrveranstaltung gemacht. Also das ist tatsächlich in eine super ähnliche Richtung gegangen und das hätte ich eigentlich selbst nicht erwartet, dass das so sein wird. Und zu Data Science, also ich habe mich im Physikstudium auch schon sehr viel mit Programmieren beschäftigt. Also das ist dann so im Master gekommen, das Interesse immer mehr und das ist auch der Grund, warum ich eben den Computational Science Master noch begonnen habe, um mehr in die Informatikrichtung zu gehen. Und das ist natürlich bei Data Science, wo wir uns vor allem auch mit Machine Learning Modellen beschäftigen, natürlich super wichtig und passt so gut.
Du hast ja jetzt auch schon Japan erwähnt. Woher kommt dein Interesse für Japan?
Ich habe tatsächlich einen Sprachkurs gemacht an der Hauptuni. Das war vor 2 Jahren, habe ich diesen Kurs begonnen, weil ich eben vorgehabt habe, dass ich im März 2019 dann nach Japan gehe, eben für meine Masterarbeit. Also ich habe dort eine ziemlich coole Forschungsgruppe gefunden, die sich mit Quantum Computing beschäftigt und ich habe dann dort mal hingeschrieben und wir sind, also von der TU aus gibt es eine super Organisation, JASEC, die sie mit, also die quasi nur den Austausch mit japanischen Universitäten fördert. Und dort bin ich dann hingegangen und war dann eigentlich eh von Anfang an betreut, also auch mit der Bewerbung und so, ist mir da eigentlich immer geholfen worden. Ich habe dann diese Stelle bekommen und wäre dann im März eben geflogen und dann ist Corona gekommen und wirklich in derselben Woche, wo ich nach Tokio geflogen wäre, ist der Lockdown auch in Österreich gekommen und es war dann unmöglich, dorthin zu fliegen. Genau, und am Anfang war es mir nicht so klar, okay, wie geht es die nächsten Monate weiter und werde ich vielleicht eh noch fliegen, aber es hat sich dann eben herausgestellt, dass das nicht möglich sein wird. Das ist dann leider durch Corona nichts geworden.
Lernt man durch deinen technischen Background, den du hast, leichter Japanisch?
Also ich habe schon immer gemerkt, dass in der Referenz zu also zu dem, wie mich Logik und Mathematik und Physik interessiert, dass damit das Sprachentalent irgendwo einen Ausgleich findet. Also ich habe überhaupt nicht leicht, dann Japanisch zu lernen. Und in einem Jahr Japanischkurs kommt man höchstens zu A1-Niveau. Und das wäre eigentlich ja erst nach 1,5 Jahren geplant. Und ich habe diese A1-Prüfung nicht gemacht. Also in Wirklichkeit bin ich irgendwo in der Mitte von diesem A1-Niveau. Also ich traue mich jetzt nicht zu behaupten, dass ich Japanisch kann. Aber genau, ich habe mir gedacht, also so als Ansporn irgendwo für, dass man ein bisschen was schon mitnimmt an Vokabeln und ein paar Kanjis und ein bisschen was lesen kann. Und dann dort eben umso mehr mitzunehmen und das vielleicht dann in weiterer Folge noch weiterzumachen. Aber das hat sich eben dann erübrigt. Aber nein, also der technische Physikmeister glaube ich nicht, dass das irgendwo, vielleicht für manche, aber für mich definitiv kein Vorteil war jetzt.
Du bist im Studium zur Streberin geworden. Warst du vorher keine Streberin?
Doch, definitiv auch. Aber im Studium hat sich das dann nur mal verstärkt. Also ich habe schon wirklich sehr, sehr viel gelernt. Also wenn man das jetzt mit der Oberstufe vergleicht, dann ist das viel, viel mehr, ja.
Woher kommt dieses Sitzfleisch?
Was eigentlich nicht? Also irgendwo vergeht die Zeit super schnell. Also ich glaube, das ist eh generell so, wenn man sich mit Dingen beschäftigt, die einem interessieren und die einem irgendwo Freude bereiten, dann kommt das Sitzfleisch irgendwo automatisch. Also dann beschäftigt man sich gar nicht so mit dem, oh, wie lange habe ich jetzt gelernt, sondern man kommt erst so reflektiv drauf, wow, ich bin jetzt 12 Stunden einfach mit meinen Studienkollegen den ganzen Tag auf der Uni gesessen und es war eigentlich richtig lustig.
Jetzt gab es wahrscheinlich im Studium oder gibt es im Studium nach wie vor wahrscheinlich Dinge, die dir schwerfallen oder die dir wahrscheinlich nicht so taugen. Wie lernst du dann in diesen Fächern? Also was motiviert dich da? Was treibt dich da an?
Die Vorstellung davon, wie cool das sein muss, wenn man es dann versteht. Es ist im, glaube ich, in jedem technischen Studium ähnlich, dass sehr viel auf Verständnis beruht. Und zu dem Punkt zu kommen, wo einem dann so sprichwörtlich der Knopf aufgeht und man irgendwo versteht, okay, das hat alles irgendwo einen Zusammenhang, das macht alles Sinn, das finde ich einfach. Ja, irgendwo dann der Anspann, glaube ich, dafür, dass man die Phase vorher durchsteht.
Geht dir immer der Knopf auf?
Na, also es gibt natürlich nur immer offene Fragen und Themen, wo ich noch den Zusammenhang überhaupt nicht an noch ein Physikstudium jetzt verstanden habe. Und ich glaube, man hört halt mit dem nie auf. Also ich glaube, sogar als fertiger Professor gibt es Themen, die ja nur immer ein riesengroßes Fragezeichen sind. Kann ich mir vorstellen, ich weiß nicht, ob es wirklich so ist. Und wenn es einem interessiert, also man vertieft sich dann trotzdem mehr in einem bestimmten Bereich, dann kann man in dieser kleinen Abzweigung irgendwo so seine sehr großes Verständnis finden. Und dabei bleiben aber trotzdem nur super viele graue Flecken in anderen Bereichen da, die ja aber auch nicht das Interesse geweckt haben in erster Linie und deswegen man gar nicht in diese Richtung gegangen ist. Aber natürlich, also ich glaube, das geht auch gar nicht anders, oder? Also, als dass sowas bleibt.
Wurde das Leistungsprinzip bei dir zu Hause hochgeschrieben?
Ich denke schon, dass das irgendwo immer was war, was meine Eltern stolz gemacht hat. Also wenn man mit einer guten Note heimgekommen ist oder ja, meine Eltern gemerkt haben, das interessiert es jetzt, da geht es mehr in die Richtung, super. Also das habe ich schon gemerkt, ja, aber ich würde sagen, in einem sehr positiven Sinn.
Was sagen deine Eltern heute zu dem, was sie machen?
Nach der Diplomprüfung. Die Prüfung war auf 9 Uhr vormittags angesetzt und einer von den Professoren war leider krank. Und das ist irgendwie nicht ganz durchgedrungen zu den anderen Professoren. Jetzt haben ad hoc, hat ad hoc ein Ersatz gefunden werden müssen und das hat sich eben dann noch eine Stunde verzögert. Und meine Eltern sind richtig auf Nadeln gesessen, wie ich es dann angerufen habe. Und ich habe angerufen und mein Papa hebt eben ab und natürlich, sie haben gewusst, warum ich anrufe, fertig mit der Diplomprüfung. Und sage jetzt so, hallo, und der Papa sagt, das ist Luise, und Mama im Hintergrund ist, ich höre nur so einen Aufschrei, ah, und sie läuft zum zweiten Telefon. Und bei uns kann man dann so, ist quasi automatische Konferenzschaltung, das heißt, sie hat dann auch mithören können. Und dann, ja, habe ich erzählt, wie es war und so. Und also ich habe diese Mitfreude und das, wie stolz sie da auf mich waren, das war sehr schön. Das merke ich schon, dass da sehr viel Unterstützung auch von der Seite da ist.
Du hast jetzt gesagt, bei euch ist automatisch eine Telefonkonferenz. Kommst du aus einem technologisierten Haushalt?
Puh, also mein Papa ist Elektrotechniklehrer in einer Berufsschule und von dem her haben wir schon sehr viel Technik zu Hause stehen. Also vor allem so ausrangierte Schaltkästen und so weiter stehen bei uns im Keller um. Und mein Papa experimentiert da sehr gerne immer. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das super Smart Home-mäßig, dass es eingerichtet ist, das nicht.
Was hat deine Mama gemacht, wenn ich fragen darf?
Meine Mom ist Religionslehrerin in einer Volksschule, beziehungsweise Religions- und Werklehrerin, aber sie macht jetzt nur Religion zurzeit. Und ja, also zudem, dass vielleicht meine Eltern eben beide Lehrer sind, ich habe eigentlich so in der Oberstufe noch geglaubt, eigentlich mein Berufswunsch ist, auch Lehrer zu werden, so für Mathe und Physik. Also man kommt ja nicht mit vielen Berufen so in Berührung und auch in meiner Verwandtschaft waren jetzt nicht so viele Akademikerberufe. Von dem her, ja, was für mich eigentlich, auch wenn man so in der Schule ist und es dann halt auch die Lehrer eigentlich die Berufsgruppe, mit der man so am meisten interagiert. Und ich bin da eigentlich sehr froh, dass meine Eltern mir da dann trotzdem den Incentive gesetzt haben, so Lyalyse, probier es halt auch noch mit der, oder probier es vielleicht mal mit der Wissenschaft, also dass Physik oder Mathe eben auf der TU machst. Und sie sind sich ziemlich sicher, wenn sie mein Berufswunsch, wenn der bleibt und ich nach dem Physikstudium nur immer Lehrer werden möchte, dann ist es definitiv auch noch möglich. Und ja, also mittlerweile hat sich mein Berufswunsch gewandelt und ich bin auf Berufsmöglichkeiten gekommen, die ich so wahrscheinlich nie erfahren hätte. Und von dem her bin ich eigentlich sehr froh, dass ich dann diesen Weg eingeschlagen bin.
Warum hast du da auf deine Eltern gehört, was diesen Vorschlag betroffen hat, dieses Studium zu beginnen?
Also bei mir ist es sehr logisch erschienen eigentlich. Also so mit der Tatsache, okay, ich kann dann noch, stimmt, ich kann dann noch mit Mathe und Physik sehr leicht eigentlich trotzdem Lehrer werden. Und wenn es mich nur immer interessiert, dann ist es eigentlich nicht mal ein Umweg. Und von dem her, also hat es für mich keinen Nachteil, habe ich keinen Nachteil gesehen, das so anzugehen. Und ja, aber ist bei dir eigentlich ähnlich, oder Daniela? Weil, also ich habe mir so ein bisschen deinen Blog durchgelesen und auch eben so ein bisschen deine Background-Story. Also bei dir war das ja nur, also du hast das ja alles irgendwo aus kompletter intrinsischer Motivation gemacht. Ich habe bei mir, merke ich nämlich schon, dass meine Eltern da eigentlich sehr viel positiven Einfluss gehabt haben und du hast das alles aus dir selber raus eigentlich gemacht und du bist von Anfang an in die technische Richtung gegangen. Du hast dir das auch mitgebracht.
Ja, das stimmt schon, aber ich glaube, ich bin nicht so jemand, der so gut lernen kann wie du und so sich hinsetzen kann wie du. Also, ich weiß nicht, also ich glaube, so diese Streberin und so, die bin ich halt nicht so und das war schon immer sehr schwierig für mich. Ah, jetzt auf der TU war das schon sehr schwierig.
Ja, wie war das? Also war das auch mehr so am Anfang bei dir, dass ihr durchkämpfen und so und dann ist besser geworden?
Also der Anfang war schwierig. Der Anfang wäre ohne diese Lerngruppe nicht gegangen. Also ich habe eine super Lerngruppe gehabt und wenn ich die nicht gehabt hätte, hätte ich das Studium nie durchgezogen. Nie.
Ja, okay.
Den Vorteil, den ich gehabt habe, es hat damals nur keine Studieneingangsphase gegeben. Das heißt, ich habe mal aussuchen können, womit ich anfange. Und ich habe dann halt mit den schwierigsten Fächern angefangen. Und das war halt auch das Beste, was ich machen habe können, weil ich hätte es dann nachher, hätte ich das nicht nochmal überbogen, glaube ich. Und ich glaube, dann wäre ich an diesen Fächern gescheitert. Und dadurch, dass ich das zu Beginn gemacht habe und mit der Lerngruppe gemacht, war das halt das Beste, was mir passieren hat können. Sonst hätte ich das Studium wahrscheinlich nicht abgeschlossen.
Also es ist echt, würde ich sagen, es kann man eigentlich pauschalisieren, dass Lerngruppe so essentiell ist an der TU. Also bei uns hat sich das auch alles natürlich ein bisschen verändert und viele haben aufgehört und sind in andere Richtungen gegangen. Aber so der Kern, der besteht noch und ohne diesen Kern hätte ich das Studium nicht geschafft. Also definitiv nicht.
Hast du jemals geweint vor einem Professor?
Direkt vor dem Professor nicht, aber es war schon mal eine Situation, das war in einem Labor, es war sehr unangenehm. Wie ich sagen, war die einzige wirklich negative Erfahrung in dem Studium als Frau. Da haben wir immer in Zweierteams gearbeitet und das Thema war elektrische Leitungen. Und der Professor ist hergekommen und wir haben uns ihn noch nicht einmal niedergesetzt und er sagt schon so: So, ja, den technischen Aufbau macht gleich mal der weibliche Part von dem Team, weil die Frau sitzt eh meistens nur da und schreibt das Protokoll. Und ich war halt so ein bisschen perplex und dachte, okay, was war denn das? Und es ist auch nicht besser geworden, also das ganze Labor war dann ein einziger Shitstorm eigentlich. Und danach habe ich nicht gewusst, für die lachen oder für die weinen, weil irgendwo habe ich es natürlich nicht ernst nehmen können, weil ich wusste, wir waren nicht so schlecht, wie er mich hingestellt hat. Und meine Studienkollegen, die das mitbekommen haben, haben wieder bestätigt. Und trotzdem ist irgendwo, man kriegt nicht so oft Feedback von Professoren an der TU. Und das war halt eindeutiges Feedback und es war super negatives. Und da habe ich schon, also mit dem habe ich ja, einige Tage dann gehadert. Und ja, aber ich habe eh für mich beschlossen, dann am Ende, dass ja, das irgendwo wahrscheinlich nicht mein Problem war, sondern eh seins. Aber ja, das war nicht so schön. Also, das war fast weinen vom Professor.
Also ich habe einmal sehr, sehr bitterlich geweint vor einem Professor. Das ist mir heute noch so unangenehm, dass ich mir denke, hoffentlich kann sich die Person nicht mehr daran erinnern. Und ich habe irgendwie immer so, was ist, wenn ich der Person, was ist, wenn ich dem Professor wieder begegne, weil es mir so unangenehm war. Aber es war einfach die Prüfung, also die hat mich so viel Nerven gekostet. Das war Algorithmen und Datenstruktur. Und ich habe mir immer gedacht, die schafft das nicht, die schafft das nicht. Also da war ich damals sehr verzweifelt, sehr, sehr, sehr verzweifelt, ja.
Und wie war die Prüfung an sich? Also, beziehungsweise wie hat der Professor dann darauf reagiert?
Der Professor war sehr, sehr empathisch und ohne dem, also er war extrem verständnisvoll und hat halt wirklich versucht, mit mir da Schritt für Schritt durchzugehen und mit mir das irgendwie zu einem positiven Ende zu bringen.
War super, ja. Und was dann, also bist du da auf dem Nachhinein dann draufgekommen, dass die selber irgendwo im Vorhinein viel, viel schlechter gemacht hast, wie es eigentlich wärst?
Nein, da war ich wirklich schlecht und da habe ich einfach viel zu wenig Zeit gehabt. Also ich habe viel zu wenig Zeit gehabt, das Fach wirklich zu lernen.
Ich denke, so Erfahrungen sind irgendwo auch wichtig, wahrscheinlich, auch wenn es super unangenehm ist. Wie denkst du jetzt drüber?
Heute kann ich das. Also ich habe das dann auch persönlich für mich nachgelernt, weil es mir so wichtig war, dass ich das kann, weil ich das Gefühl habe, ich bin damals durch die Prüfung gegangen, ohne den Professor, wenn der mir dann halt an die Hand genommen hätte, hätte ich das nicht geschafft. Und es fühlt sich manchmal so an, wie ich habe das Geschenk bekommen. Und darum war es mir dann so wichtig, dass ich mir das selbst im Nachhinein dann aneigne und wirklich kann.
Vielleicht sollte man Prüfungen da gar nicht so als das Maß aller Dinge sehen, sondern wie du sagst, dann, wenn man selber das Gefühl hat, okay, das kann ich einfach jetzt nur nicht so gut hergehen und sich nur mal hinsetzen und das, weil in Wirklichkeit man lernt es nur für sich. Also man lernt es nicht für eine Prüfung oder für einen Professor. Aber wenn man dann durch die ganzen Prüfungen irgendwo das irgendwo da auch hineingedrängt wird, es ist so. Also finde ich für cool, dass du für dich selber das dann also beschlossen hast, weil es ist eigentlich das einzig Richtige.
Aber ich glaube auch, dass das sehr weiblich ist, weil ich glaube nicht, dass ein Mann dann nochmal hergehen wird und sagen wird, ja, mein Gott, jetzt habe ich halt die positive Noten, ich setze mich hin und lerne das jetzt für mich, damit es quasi gerechtfertigt ist. Also ich glaube, dass, also meine Studienkollegen, glaube ich, hätten das nicht gemacht.
Ich könnte es mir auch vorstellen. Ich finde, das sollen psychologische Studien und so durchgeführt werden. Das ist ein richtig spannendes Thema. Ich finde vor allem auch das Thema Vorbilder eigentlich so spannend. Also, ich muss sagen, bin ich erst, also wenn mich vor 3 Jahren jemand gefragt hat, Lüse, stört es dich, dass du eigentlich wenige weibliche Vorbilder in deinem Fachbereich hast, dann hätte ich hundertprozentig gesagt, na, warum? Ich kann ja einen Mann genauso als Vorbild haben. Und ich merke eigentlich durch das, dass ich jetzt ein paar weibliche Vorbilder habe, die alle irgendwo so ein bisschen älter sind oder in ihren 30ern, wie schön es ist und wie viel mehr ich mich da identifizieren kann mit dieser Person, merke ich erst, was mir gefällt hat vorher. Und irgendwo ist das eigentlich, das ist so wichtig. Und ich finde, oder ich fand es schön, wenn jede Frau irgendwie dann als Vorbild irgendwo agieren wird und das er kundtut so und das irgendwo weitergibt an jüngere Frauen und an Schülerinnen oder Studierende.
Ich sehe das sehr ähnlich wie du. Also das war für mich, wenn man mich ein paar Jahre vorher gefragt hat, habe ich mir gedacht, warum? Ich kann Männer genauso als Vorbild nehmen. Also wenn ich jetzt rückwirkend darüber nachdenke, was das mit mir gemacht hat, wenn ich halt hin und wieder weibliche Professorin gehabt habe, es waren ja nicht viele, ich glaube, es waren zwei, drei, dann war das schon was anderes. Also ich habe mich schon besser verstanden gefühlt und ich bin dort auch wohler, ich habe mich wohler gefühlt da drinnen, muss ich sagen.
Ja, es ist eigentlich so spannend, warum das so ist, weil es gibt ja per se jetzt eigentlich keinen Grund, warum ihr Frau mehr als Vorbild sehen kann wie ein Mann. Aber je mehr ich drüber nachdenke, desto offensichtlicher wird so ein bestimmter Zweifel in mir, den ich schon immer so mitgetragen habe, aber der ist nicht so an die Oberfläche getreten, glaube ich. Und das ist dieses, so bin ich überhaupt natürlich, unter Anführungszeichen, dafür vorgesehen, einen technischen Beruf überhaupt auszuüben, weil ich ja Frau bin. Und diesen Zweifel habe ich, glaube ich, immer so ein bisschen gehabt, aber der war eher versteckt irgendwo und der wird durch diese weiblichen Vorbilder aufgelöst und das ist einfach super angenehm.
Du bist eine sehr hübsche Frau, ich hoffe, ich darf das sagen. Aber jetzt gibt es natürlich auch als Frau, gerade speziell, wenn man eine sehr hübsche Frau ist, immer wieder vielleicht Momente, wo man auf das Äußere reduziert wird. Ich hatte eine Physikerin schon in meinem Podcast und die hat erzählt, dass sehr oft mit der Aussage, du schaust aber gar nicht so aus, konfrontiert wurde, wenn sie jetzt auf eine Studentenparty gegangen ist und davon erzählt hat, was sie studiert. Hast du solche Erlebnisse auch erlebt?
Ja, habe ich auch erlebt. Interessanterweise, also ich weiß nicht, was sie gewandelt hat. Am Anfang vom Studium mehr, also öfter wie jetzt. Also entweder ich gehe nicht mehr so oft auf Studentenpartys oder mein Aussehen hat sich verändert oder mein Umfeld hat sich gewandelt. Aber also so von der Statistik, die ich auch daraus ziehen kann, ist so, dass zu Beginn vom Studium das wirklich sehr oft passiert ist, aber mittlerweile das eigentlich nicht mehr so oft vorkommt. Und vielleicht hat sich da auch in den letzten 7 Jahren schon was geändert. Ich weiß nicht. Also wünschenswert ist natürlich.
Bist du selbstbewusster geworden?
Ja, ich weiß nicht, ob es nur im Studium liegt oder generell, dass man einfach irgendwo dann erwachsen wird in 7 Jahren. Ich würde schon sagen, dass ich selbstbewusster bin wie am Beginn. Ich glaube, das ist vor allem die letzten Monate verschuldet, wo die erste Berufserfahrung mal so seine Spuren zieht. Also das war auch vor allem eine Phase, wo ich sehr viel Erfahrung, neue Erfahrung gesammelt habe und in Situationen gekommen bin, in die ich vorher noch überhaupt nicht war.
Warst du auch schon als Mädchen sehr selbstbewusst?
Also ich würde schon sagen, dass ich vor allem, ja, so Pubertätzeiten, da kennt man sich ja überhaupt nicht aus und weiß gar nicht, mit sich anzufangen. Oder zumindest ist mir und viel meiner Freundinnen so gegangen. Aber also das war definitiv eine Phase, wo das Selbstbewusstsein nicht so groß war, auch weil man nicht wirklich gewusst hat, so Identitäts Fragen sind, also sind wir dafür in Erinnerung. Das ist dann besser geworden, also wo so in den ersten Jahren so von den 20ern irgendwie. Im Studium muss ich sagen, vor allem eben zu Beginn ist mein Selbstbewusstsein, was meine Leistungen betrifft, ziemlich geknickt. Eben weil ja, ich gemerkt habe, puh, das ist super schwierig und es gibt einfach so viele Studienkollegen von mir, die sich da so viel leichter tun. Und also Da habe ich schon eine ziemliche Selbstzweiflungsphase auch durchgemacht im ersten, zweiten Studienjahr. Na, vor allem das erste eigentlich. Und ja, das ist aber jetzt, würde ich sagen, in den letzten Jahren wieder sehr viel besser geworden.
Können deine Freundinnen mit dem, was du heute machst, was anfangen?
Wenig wahrscheinlich. Mir geht es umgekehrt genauso. Also irgendwo den Berufsweg, den man einschlägt, ist ja doch was sehr Spezifisches. Und keine Ahnung, also meine beste Freundin arbeitet auf einer Bank, kommt eher von der wirtschaftlichen Seite. Also wenn sie mir von ihren Projekten und so erzählt, ist es für mich auch meistens, verstehe da auch meistens nur Bahnhof. Und umgekehrt eine andere sehr, sehr gute Freundin von mir beschäftigt sie mit Kunst und kocht super gerne und hat einen wunderschönen Foodblog und ich kann überhaupt nicht kochen. Also das ist ja irgendwo voll spannend, dass man da eigentlich so unterschiedliche Richtungen einschlägt und in Wirklichkeit sich dann eh niemand mehr hundertprozentig mit dem auskennt, was sie jeweils andere macht. Aber man lebt halt trotzdem mit und oder was heißt trotzdem? Also man lebt miteinander mit und lernt voneinander also wenn es dann eben interessiert und ja, also ich finde, es ist ja gar nicht notwendig eigentlich, dass meine Freundinnen sie jetzt mit ihm auskennen müssen, was ich mache und umgekehrt ist genauso.
Ich habe das mal mit einer anderen Kollegin von dir in einer Podcast-Folge auch thematisiert und sie hat auch mal gesagt, wenn ich mich mit einem Mann triff, dann ist es überhaupt kein Thema, über das Fachliche zu sprechen. Da sprechen wir sehr viel über das Fachliche. Wenn ich mich aber mit Frauen triff oder meinen Freundinnen treffe, dann sagt man ja, wie geht's da im Job? Okay, gut, ja, passt. Und dann ist das Fachliche wieder weg und man redet eigentlich gar nicht mehr über das Fachliche, sondern unterhaltet sich über andere Dinge. Wie ist es bei dir? Unterhaltest du dich mit deinen Freundinnen jetzt über deinen Job, über fachliche Dinge, oder würdest du sagen, das hat jetzt auch keinen so hohen Stellenwert?
Kommt halt drauf an, also eben die Freundinnen, die jetzt wirklich schon also die Freundschaften, die das schon seit 15 Jahren bestehen, also auch von, die auch, mit denen man irgendwie gemeinsam in die Schule gegangen ist und dann nach Wien und dann unterschiedliche Richtungen einschlagen, bei denen definitiv kein so großer Stellenwert. Aber ich bin zum Beispiel in einem Univerein und da sind wir auch drei Frauen im Vorstand im Organisationsteam von diesem Verein. Und also da ist schon so, dass wenn ein technisches Thema zur Sprache kommt, wir da miteinander diskutieren und uns, also eine davon hat auch technische Physik gemacht und dann natürlich, also dann spricht man schon über das und auch mit den Männern, die da in der Runde dabei sind, natürlich.
Jetzt bist du ja jünger wie ich. Du bist auch mit Social Media viel mehr aufgewachsen, als ich es bin. Hat es mit dir was gemacht? Also sowohl was jetzt auch deine Selbstsicherheit betrifft, deine Selbstzweifel, aber jetzt auch was deine Studienwahl betrifft und deine Berufswahl?
Ich glaube, Social Media hat wenig mit meiner Berufswahl zu tun gehabt. Also ich könnte mich gerade nicht erinnern, ob es da irgendeinen Zusammenhang gegeben hätte, aber ich glaube eigentlich nicht. Ich muss gestehen, dass ich jetzt nicht so die große Instagram- oder Facebook-Nutzerin bin und auch auf LinkedIn eher mehr eine Beobachterrolle habe, wie da jetzt wirklich super aktiv zu sein.
Beeinflusst dich Social Media?
Im Sinne von Informationen sammeln, definitiv. Also ich habe versucht, irgendwo die Kanäle so einzurichten, dass irgendwo meine Interessen widerspiegeln und ich da für mich selber was draus ziehen kann. Also vor allem Facebook eigentlich. Wo man sehr viel Magazine und Zeitungen und Nachrichten Sender abonnieren kann.
Ich hatte eine Freundin, die ist Ärztin und die ist Orthopädin und als eine der wenigen Orthopädinnen in einem männerdominierten Bereich. Und ich habe die eigentlich immer so selbstbewusst wahrgenommen. Und ich meine, die war unglaublich intelligente Frau. Und hat auf mich auch immer sehr selbstsicher gewirkt. Und wenn man aber länger mit ihr gesprochen hat, dann hat sie so ausgemacht, wie mich stresst das total, was auf Social Media passiert. Wenn ich das sehe, dann habe ich das Gefühl, alle haben so ein viel besseres Leben, als ich es habe. Und alle sind so viel eher zufrieden, als ich es habe. Also, wie geht's, also wie ist das bei dir?
Ja, also dieses Fear of Missing Out, dem möchte ich mir oder dem setze ich mir bewusst, denke ich, nicht aus. Also, oder so probiere das so gering wie möglich zu halten. Es ist natürlich so, dass auf Instagram, also vor allem die Stories oder das, was halt dann gepostet wird, sind ja irgendwo die Highlights von dem, was erlebt wird. Und man muss sie dann, also ich mache mir dann bewusst, dass das eben nicht die Durchschnittserlebnisse von den meisten sind, sondern die wirklichen Highlights, und probiere mich dann einfach irgendwo mitzufreuen mit den Personen, die das teilen. In der Jugend und beim Fortgehen und so weiter, da kennt man ja wirklich so sehr viele Leute, und irgendwann merkt man, oder ich denke auch, das ist automatisch, wenn man älter wird, ist so, dass halt einige Personen, die eh schon immer herausgestanden sind, dann das noch immer tun, und irgendwo ist dann halt dann die Zeit mit diesen Personen viel, viel wichtiger wie Zeit mit beim Fortgehen mit Bekannten, die man eigentlich gar nicht wirklich kennt. Und ja, also ich bin da wirklich sehr dankbar, dass das bei mir, also dass das so die tolle Freundschaft und Verbindung ist und irgendwo dann, glaube ich, auch dem entgegenwirkt. Wenn ich auf Instagram mir diese ganzen Stories anschaue, natürlich fühlt man sich dann zu dem hingezogen zu denken, mal cool, das würde ich jetzt eigentlich auch gerne machen, wäre auch gerne in Griechenland, gerade auf irgendeiner Insel, und will Cocktails trinken, wer würde das nicht wollen. Aber ich bin trotzdem sehr zufrieden mit dem, wie ich so mein Privatleben gestalten kann, eben weil ich von so tollen Leuten umgeben bin, dass mir das weniger ausmacht dann.
Was willst du denn noch erreichen? Strebst du tonangebende Position an?
Also was mir wichtig ist und was ich, glaube ich, immer irgendwo behalten möchte, ist zu lernen. Also so am besten jeden Tag irgendwie was Neues zu lernen, entweder von einer Person oder von einem bestimmten Thema. Und ich denke, dass mit diesem Streben automatisch man mehr Verantwortung übernehmen kann. Und das möchte ich auch. Also ich möchte mit dieser Erfahrung und mit dieser Möglichkeit, die man sich dabei schafft, also die Verantwortung zu übernehmen über ein Team zum Beispiel, das kann ich mir schon gut vorstellen, und das möchte ich ja machen. Also irgendwo jetzt das gute Gefühl, was ich von meinen Vorgesetzten bekomme, dass ich da möglichst viel mitnehme zum Beispiel, um das dann irgendwann einmal weitergeben zu können. Und vor allem auch Frauen eigentlich zu ermutigen und vielleicht im eigenen Team dann irgendwann zu fördern.
Was können jetzt Vorgesetzte zur Karriere von einer jungen Frau beitragen?
Ich habe schon gemerkt bei Accenture eben, dass Leadership so gewillt ist, die Neueinsteiger, die doch meistens direkt nach dem Studium kommen, zu fördern und an der Hand zu nehmen und in den Projekten zu begleiten. Und bei mir war es eben auch so, und ich habe da super, also das war für mich eigentlich eine wirklich schöne Erfahrung, zu merken, okay, ich kann mich so einbringen, wie wenn ich schon 5 Jahre circa dort, na okay, übertrieben, aber wie wenn ich schon 1-2 Jahre dort bin, beziehungsweise die Meinung oder Ansichten und das Wissen, was man einbringt, wird ernst genommen und die Arbeit, die man macht, wertgeschätzt. Und das, denke ich, ist eigentlich so, vor allem in der ersten Berufserfahrung, das Allerwichtigste. Und drittens, vom Leadership irgendwo lernen zu können. Und dieses Gefühl habe ich definitiv gehabt in den letzten 9 Monaten.
Wann war es für dich klar, dass du in die Consulting-Branche gehen möchtest?
Ich muss sagen, ich war ein bisschen vorbelastet durch Studienkollegen bzw. Bekannte aus dem Verein und Freunde aus dem Verein, die schon bei Accenture gearbeitet haben und auch circa so 1 Jahr bis 2 Jahre dabei waren und ja, die super viel Positives davon erzählt haben und ich mir auch ihren Alltag so gut vorstellen habe können, so mit den unterschiedlichen Themen, mit denen man sich beschäftigt, immer wieder auf neue Projekte und verschiedene Bereiche kennenzulernen. Und auch diese ja, Motivation, das zu tun, zu spüren. Also das war da irgendwie ganz stark vorhanden. Und ich habe mir gedacht, cool, das möchte ich auch haben, beziehungsweise das möchte ich ausprobieren. Und das war dann so circa, also wie ich dann beschlossen habe, das zu machen, war ein halbes Jahr, bevor ich mich beworben habe. Und genau, das war da eigentlich der Weg. Dann, also ich war ein bisschen gebiased durch Freunde, Bekannte, die das schon gemacht haben.
Angenommen, eine Nachbarin, die ist ein bisschen jünger, ein Mädchen, kommt zu dir, sagt, ich mag Mathe und Physik auch sehr gerne. Soll ich Lehrerin werden oder soll ich ja an die TU gehen und technische Physik studieren? Was würdest du ihr sagen?
Also, ich glaube, ich würde die Antwort jetzt nicht direkt so hinschmeißen, sondern vielleicht so ein bisschen nachfühlen, okay, warum will sie Lehrerin werden und warum Physik und Mathe, also was sind das Sachen, die ihr taugen? Und dann so ein bisschen hineinfühlen, okay, ist mehr so wirklich als Lehrer irgendwo vor einer Klasse zu stehen und mit den Jugendlichen zu arbeiten und da was direkt weiterzugeben. Oder ist schon mehr eigentlich das wissenschaftliche Interesse, beziehungsweise die Freude am Rechnen, die Freude an der Mathematik und Probleme zu lösen. Und je nachdem, glaube ich, also wenn es weiter ist, dann würde ich ihr, glaube ich, dasselbe raten, wie ich damals von meinen Eltern das mitbekommen habe auf den Weg. Also wenn die Wissenschaft irgendwo nicht das ist, was dann die wirklich interessiert, sondern wenn du nach wie vor also Lehrerin werden möchtest, dann ist nichts verloren mit dem Weg. Und wenn aber Ersteres, dann würde ich ihr natürlich sagen, boah, super, also du bist die gemachte Lehrperson, also bitte geh definitiv den Weg.
Vielen lieben Dank.
Dankeschön.
Das war die Folge mit Luise. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn ihr TechSheLikes abonniert bei Apple Podcast und Spotify und wenn ihr gerade bei Apple auch eine Bewertung dalasst. Für Feedback könnt ihr mich auch erreichen unter TechSheLikes bei Instagram, bei Facebook, bei LinkedIn oder über meine Website www.techshelikes.co.